Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Heute, wenn dieser Podcast rauskommt, ist der 8. März. Und das ist nicht irgendein Tag, sondern einer, der ganz unterschiedliche Namen hat. Internationaler Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag oder feministischer Kampftag. Und dieser letzte Begriff macht auch ganz gut deutlich, wie dieser Tag überhaupt entstanden ist. Nämlich als sozialistisch-feministische Initiative, die unter anderem für Gleichberechtigung und das Frauenwahlrecht gekämpft hat. Und das ist nun schon eine ganze Weile her, über 100 Jahre mittlerweile. Blicken wir deshalb doch einmal ganz kurz zurück, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ein kleiner historischer Exkurs. Der 26. August 1910 war ein bedeutender Tag für alle europäischen Frauen. Damals sind in Kopenhagen in einem Verbandshaus der dänischen Gewerkschaften mehr als 100 Delegierte aus 17 Nationen zur zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz zusammengekommen. Die US-Amerikanerin Maywood Simons brachte aus ihrem Land die Idee eines Frauenstreiktages mit, der dort 1908 eingeführt wurde. Es waren die Frauenrechtlerin und Sozialistin Clara Zetkin und die Gewerkschafterin und Sozialdemokratin Käthe Dunker, die damals ebenso vor Ort waren und sich gemeinsam dafür eingesetzt haben, dass dieser Tag auch in Europa Fuß fasst. Und das mit Erfolg. Diese Zusammenkunft war der Startschuss für den Kampf gegen Unterdrückung, politische Ignoranz, schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, unzumutbare Arbeitszeiten oder auch unzumutbare Wohn- und Lebensumstände. Während in anderen Ländern der Kampf zum Teil recht offen stattfinden konnte, war das in Deutschland damals so nicht möglich. Verfechterinnen von Frauenrechten dürfen sich nicht politisch engagieren oder einer Partei beitreten, auch nicht an Sitzungen teilnehmen. Ihre politischen Aktivitäten tarnen sie deshalb in der Arbeit in Bildungsvereinen, Handarbeitskreisen oder Lesezirkeln. Und dabei sind sie zum Teil so engagiert, dass es häufig auch zur totalen Selbstaufgabe kommt. Mit dem Beschluss des preußischen Reichsvereinsgesetzes ändert sich das. Frauen dürfen sich nun auch in politischen Vereinigungen engagieren. Und auch dafür ist das Engagement von bürgerlichen und proletarischen Frauen verantwortlich. Der bürgerlichen Frauenbewegung ging es damals in erster Linie um das Frauenwahlrecht. Die sozialistische Frauenbewegung strebte aber nach viel mehr. Schutz von Arbeiterinnen, soziale Fürsorge für Mutter und Kind, die Gleichbehandlung von ledigen Müttern, das Angebot von Kinderkrippen, freies Schulessen und Freiheit von Lehrmitteln. Am 13. März 1911 erscheint dann in der Zeitung Die Gleichheit, deren Herausgeberin Clara Zetkin ist, von der wir eben schon gehört haben, der Aufruf, sich aktiv am 1. Internationalen Frauentag zu beteiligen. 1 Million Menschen folgen in Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz diesem Aufruf. Es ging an diesem Tag aber auch um politische und ökonomische Rechte und gegen Krieg und Ausbeutung. Erst 1921 wird der 8. März als Datum des Internationalen Frauentags auserkoren. Ein Datum, das an den Streik russischer Textilarbeiterinnen gegen das zaristische Russland erinnert. Am 8. März 1917 waren in St. Petersburg massenhaft Frauen unter dem Motto Frieden und Brot auf die Straße gegangen. Mittlerweile ist der Internationale Frauentag in insgesamt 26 Ländern der Erde gesetzlicher Feiertag. So. Das sind also ganz grob umfasst die Hintergründe dieses Tages. Heute soll dieser Tag die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung feiern und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf immer noch bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten richten. Und er will dazu ermutigen, sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Dabei geht es heutzutage nicht nur um Frauen, sondern generell um Menschen, die sich außerhalb der Geschlechterbinarität bewegen und das Recht auf ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben, unabhängig vom Geschlecht. Auch in der Musikindustrie ist Geschlechtergerechtigkeit noch ein wichtiges Thema und wird auch seit mittlerweile Jahrhunderten in Songs aufgegriffen. Dieser Song ist im Grunde vor über 100 Jahren entstanden, auch wenn er in dieser Form von Judy Collins in den 70ern gecovert wurde.
From birth until until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses.
Bread and Roses heißt der Song, Brot und Rosen. 1911 haben Frauen beim Brot- und Rosenstreik für ihre Interessen gekämpft. Sie forderten nicht nur gerechten Lohn, Brot, sondern auch eine menschenwürdige Arbeits- und Lebensumgebung, Rosen. Der Slogan Brot und Rosen stammt aus einer Rede von Rose Schneidermann. Aber auch wenn wir in der Zeit nicht so weit zurückgehen, werden wir musikalisch fündig. In den 70ern gab es zum Beispiel einige zornige Punkbands, die über Geschlechterrollen und Frauenfeindlichkeit gesungen haben. Auch die Band Kleenex aus Zürich. In Nice singen sie unter anderem über das Klischee der Kleiderfarbe. Rosa-rot, das mögen sie, hellblau, das tragen sie.
Sie sagen, was du sagst. Sie können alles kaufen. Sie können nicht träumen.
In den 80ern wurde unter anderem Annie Lennox zur Stilikone und stellte weibliche Stereotype in Frage. Die Songwriterin und Menschenrechtsaktivistin hat 2019 auch einen Kurzfilm produziert, in dem bekannte Namen wie Mary J. Blige, Dua Lipa, Ed Sheeran, Paloma Faith oder auch Hozier darauf aufmerksam gemacht haben, dass es zwar in den letzten 100 Jahren viele positive Entwicklungen in Sachen Frauenrechte gegeben hat, doch dass immer noch viele Frauen und Mädchen unterdrückt oder ungleich behandelt werden. Und falls euch der Name Annie Lennox nichts sagt, sie ist die markante Stimme des britischen Popduos Eurythmics. In den 90ern war die Rapperin MC Light zum Beispiel eine Pionierin im Hip-Hop, einem sehr männlich dominierten Genre. Sie war nicht nur die erste Solo-Rapperin, die ein eigenes, richtiges Album veröffentlicht hat, sie wurde 1994 auch mit ihrem Song Roughneck für einen Grammy nominiert. Und damit ist MC Light auch die erste Rapperin, die jemals für diesen Award nominiert wurde. Ein Preis, der damals auch schon ganze 39 Jahre existiert hat. And it damn sure enough is, it gotta be like that in this rough biz of music. Baby, use it or lose it, what's funky is funky, you can't refuse it. I got a grip on the groove and it won't move an inch until I pinch this part. Can you dig it? It's my style, love it or lump it. It's my beat, pass it or pump it. And it thumps like a heartbeat. And when it gets old, it won't get weak. It'll get stronger, much stronger. Long live the king, but the light lives longer. It's well argumented and well documented. I hold the title of the best, you can't prevent it. Oder auch No Doubt mit dem Song I'm Just a Girl. In dem durchironisierten Text wird spätestens in der Bridge klar, dass Gwen Stefani genervt davon ist, anders behandelt zu werden als ihre männlichen Mitmenschen. I'm just a girl in the world, that's all you let me be. Schauen wir in die 2000er, war der Song Independent Woman von Destiny's Child für den Mainstream-Pop schon fast radikal. Ein Song darüber, als Frau finanziell unabhängig zu sein. I pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I buy. The house I live. Natürlich gibt es noch viele weitere wichtige Figuren in der Musik, die auf die eine oder andere Art klargemacht haben, dass Musik kein Geschlecht kennt. Doch die Strukturen der Branche verdeutlichen etwas anderes. Schaut man sich zum Beispiel die Studie Gender in Music der Marisa Stiftung von 2022 an, wird dann nämlich schnell klar, dass die Musikbranche über die vergangenen 10 Jahre nahezu unverändert im hohen Maße männlich dominiert ist. Frauen sind im Verhältnis zu ihrem Anteil in der Gesellschaft deutlich unterrepräsentiert. Nicht-binäre Menschen oder andere Geschlechtsidentitäten sind noch weniger sichtbar und konnten so gut wie gar nicht identifiziert werden. Egal, ob es um Songwriting-Charts, GEMA-Mitgliedschaft, die dort angemeldeten Songs oder die Festivalbühnen geht, der Frauenanteil bleibt in allen Bereichen weit unter einem Fünftel. Auch die MeToo-Bewegung gegen sexualisierte Gewalt und Übergriffe hat in den vergangenen Jahren nochmal deutlich gemacht, was auch hinter den Kulissen der Musikindustrie immer noch passiert und was für viele MusikerInnen zur Realität gehört. Erst Anfang des Jahres wurde der Bericht Misogyny in Music vom britischen Parlament veröffentlicht. Ein Bericht, der die Herausforderungen untersucht, mit denen Frauen in der Musikindustrie konfrontiert sind. Herausforderungen wie zum Beispiel die gleiche Entlohnung in der Branche zu enthalten, erschwerte Zugänge zu Karrieremöglichkeiten, diskriminierende und missbräuchliche Räume, unethische Praktiken in Bezug auf Gewicht und Aussehen oder auch Herausforderungen in Bezug auf Elternschaft, die von der Branche nicht unterstützt werden. Die Liste ist hier lang. Im Wesentlichen legt dieser Bericht aber offen, dass Frauen immer noch mit mangelnder Förderung, Diskriminierung und sexualisierten Missbrauch konfrontiert sind. Sie seien zwar besser vertreten in der Branche, aber in den entscheidenden Positionen seien es immer noch zu wenige. Und wo wir gerade bei Förderung in Bezug auf Musik sind. In Deutschland ist die zentrale Fördereinrichtung des Bundes die Initiative Musik. Deshalb habe ich mal einen Blick genau dorthin geworfen und für diese Folge mit Christelle Gebhardt gesprochen. Darüber, was diese Initiative macht, wie sie sich denn für mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen und warum sie vor kurzem nun auch KeyChange beigetreten sind. Eine Initiative und eine Bewegung, die sich für eine nachhaltige Musikindustrie einsetzt. Dafür unterstützen sie talentierte, aber unterrepräsentierte KünstlerInnen und ermutigen Organisationen, sich für die Gleichstellung der Geschlechter zu engagieren. Bevor ich hier aber noch viel, viel mehr erzähle, stellt sich Christelle nun erstmal selbst vor.
Mein Name ist Christelle Gebhardt, ich verwende keine Pronomen und ich arbeite für die Initiative Musik als Transformationsmanagement-Person seit März 2023, also seit ziemlich genau einem Jahr. Und davor, in meinem anderen Leben, war ich 4 Jahre lang in Dublin und habe dort für den CSD hauptberuflich gearbeitet.
Das ist also Christelle Gebhardt. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, was die Initiative Musik grob ist und darstellt. Aber ich bin mir sicher, dass Christelle das nochmal etwas besser auf den Punkt bringt.
Die Initiative Musik ist die zentrale Fördereinrichtung des Bundes für Popularmusik und Jazz. Also das bedeutet, dass wir Musik fördern. Also wir sind eine Fördereinrichtung, wir bekommen Geld von der Beauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth, der BKM, und verteilen das dann an MusikerInnen, Musikunternehmen, Professionals in Deutschland, die Musik machen wollen, beziehungsweise ihre Musik auch im Ausland präsentieren wollen. Also wir haben auch ein eigenes Exportbüro in der Initiative Musik.
Es ist eben schon kurz das Wort Transformationsmanagement gefallen, für das Christelle bei der Initiative Musik zuständig ist. Aber was heißt das eigentlich konkret?
Transformation kann natürlich vieles Verschiedenes bedeuten. Bei uns bedeutet das zwei Sachen. Einerseits kümmere ich mich um Antidiskriminierungs- und Diversitätsmaßnahmen in unsere Unternehmen, in der Initiative Musik, und andererseits um ökologische Nachhaltigkeit. Das sind natürlich Themen, die in den letzten Jahren viel präsenter geworden sind gesellschaftlich, und es ist da an der Zeit, einfach nachzuziehen. Und wir haben natürlich auch diese Aufgabe, dadurch, dass wir bundesgefördert sind, da mit gutem Vorbild voranzugehen. Deswegen bin ich ganz froh, dass diese Rolle geschaffen wurde vor einem Jahr und wir das angehen wollen.
Gut, es geht also um Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in der Initiative Musik, aber auch um Nachhaltigkeit. Nun bleiben wir aber mal bei dem ersten Punkt. Wenn es eine Einrichtung gibt, die einen Überblick über die aktuelle Musiklandschaft hat, dann müsste es ja eigentlich die Initiative Musik sein. Wenn wir also auf Geschlechtergerechtigkeit und Diversität schauen, wie sieht es denn da aktuell so aus?
Es ist eine wirklich sehr große Frage, und Diversität, das steckt ja schon im Namen, ist vielfältig, ist betrifft sehr viele Personengruppen. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall noch großen Aufholbedarf haben. denn die Leute, die auf der Bühne stehen, die Leute, die die Entscheidungen treffen, spiegeln teilweise nicht wider, wie unsere Realität aussieht, wie viele andere Talente es noch gibt. Und das führt dann zu einem verzerrten Bild, wenn man das so sagen kann. Und es gibt die Malisa-Stiftung, mit der wir auch zusammenarbeiten im Rahmen unserer Strukturförderung. Und die hatte, ich glaube 2022 war das, die Gender in Music-Studie rausgebracht. Also wenn wir uns jetzt nur auf Geschlechtergerechtigkeit konzentrieren, hat die gezeigt, dass immer noch unter 20% Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre Agender-Personen, immer noch unter 20% Flinter auf deutschen Festivalbühnen stehen. Wenn wir bedenken, was die Aufteilung ist, also in unserer Gesellschaft der Geschlechter, 50-50 ungefähr, dann ist das natürlich ein Bild, was nicht der Realität entspricht. Und es gibt diese talentierten MusikerInnen. Sie brauchen nur die Chance, ihr Talent, ihr Können auch demonstrieren zu können und geschätzt und gefeiert zu werden.
Es geht also um die Sichtbarkeit und das Abbilden der Gesellschaft auf den Musikbühnen. Ein Beispiel, das in den vergangenen Jahren immer wieder aufgebrodelt ist, ist das Line-up von Rock am Ring, wo fast ausschließlich Männer auf der Bühne stehen. Und da sind sie nicht das einzige Festival, wo es seit Jahren so ist. Ein Grund, weshalb auch der Soli-Sampler Cock am Ring entstanden ist, zugunsten Rock am Ring, damit sich das Festival mehr Frauenbands in Zukunft leisten kann. 24 Bands und KünstlerInnen aus den verschiedensten Stilrichtungen sind auf dem Sampler vertreten und covern jeweils einen Song einer Männerband aus dem Line-up von Rock am Ring. Auch mit dabei war 2022 Sydney Bears, die den Song The Plot to Bomb the Panhandle von der Band A Day to Remember gecovert hat.
So I wouldn't be here. What I'd give for you to disappear. So tell me, girlie.
Wie es auf den Bühnen aussieht, ist natürlich wichtig, aber auch nicht alles. Denn wie Christelle schon gesagt hat, spielt es auch eine Rolle, wer die Entscheidung trifft. Also auch, wie es hinter der Bühne zugeht. Und auch dort muss ich noch einiges tun.
Also es muss natürlich auch andere Bereiche betreffen. Also da müssen wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen. Wir in der Initiative Musik sind natürlich in einer sehr privilegierten Position. Und wir haben diesen Handlungsspielraum, dass wir die Musiklandschaft nachhaltig gestalten können durch unsere Maßnahmen, durch unsere Förderprojekte. Und deswegen versuchen wir das auch auf andere Bereiche zu übertragen. Nicht nur die MusikerInnen auf den Bühnen, sondern zum Beispiel auch unsere JurorInnen. Wir achten darauf, dass unsere Belegschaft unsere Gesellschaft auch widerspiegelt im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit beziehungsweise der Repräsentation von Geschlechter. Das heißt, es kann nicht nur auf den Bühnen passieren, es muss auch hinter den Bühnen passieren.
Und zu den Positionen hinter den Bühnen gehören eben auch die Personen, die in den Führungspositionen sitzen und Entscheidungen treffen. Denn genau diese Personen können nämlich auch etwas daran ändern, wer die Chance erhält, in der Musikindustrie sichtbar zu werden. Denn wie Christelle mir verraten hat, hapert es beim Thema Sichtbarkeit von Flinterpersonen genau oft an diesem Thema.
Falls man das in einem Wort zusammenfassen kann, ist es Chancen. Also ich glaube, wenn du viele Männer, in diesem Fall cisgeschlechtliche Männer, in Führungspositionen hast, in Entscheidungspositionen und wir davon ausgehen, dass man diese internalisierten Vorurteile hat beziehungsweise voreingenommen ist und eher das bucht, eher diese Leute wiedersehen will, die einem ähneln, dann endet man natürlich mit sehr vielen gleichgesinnten Männern wiederum in der Musikbranche. Deswegen ist Repräsentation auch so wichtig, da die Leute, die dann in diese Position gebracht werden, einen ganz anderen Blick auf diese Lage haben und dann verstärkt in der Regel beziehungsweise normalerweise dann davon ausgehen beziehungsweise diese Missstände sehen und versuchen, die zu ändern. Also ich glaube, Repräsentation ist da auch sehr wichtig und dann auch natürlich auch das Wissen, die Sensibilisierung seitens der EntscheidungsträgerInnen, dass man überhaupt das Bewusstsein hat, dass da was falsch läuft. Also dass man dann sagen kann, hey, wir sitzen hier in einem Raum und hier sind 100% Männer, aber die MusikerInnen, die wir fördern, sind auch 100% Männer oder 75% Männer. Woran kann das liegen? Liegt das an uns oder liegt das an denen? Sind wir in unserer Kommunikation nicht offen genug? Fühlen sich die Leute wirklich angesprochen? Genau, also das sind so die Baustellen, die ich da sehe.
Hat sich da in den vergangenen Jahren denn schon etwas geändert? Denn das Thema gibt es ja nicht erst seit gestern.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Bewusstsein da ist, dass es nicht mehr zeitgemäß ist oder angebracht, wenn dein Aufsichtsrat, wenn deine Geschäftsleitung rein aus Männern besteht. Also ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren viel getan, auch im Zuge des MeToo-Movements, der Bewegung. Und ich hoffe, dass es da auch heiter weitergeht in dem Sinne und dass natürlich dann auch weitergedacht wird und nicht nur in diesem binären System von Männern und Frauen, sondern dass auch andere Menschen, also insbesondere Transmenschen, Intermenschen, nicht-binäre Agenda, also die in diesem Flinter-Begriff inbegriffen sind, also wirklich die ganze Bandbreite sozusagen berücksichtigt werden, weil das sind natürlich auch immer noch Gruppen, die innerhalb dieser Geschlechtergerechtigkeitsbewegung immer noch zu kurz kommen.
Blicken wir doch aber mal auf die Initiative Musik. Denn wer sich für Diversität und Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, muss sich natürlich auch an die eigene Nase fassen, wie Christelle es eben schon ausgedrückt hat. Ein paar Punkte hat Christelle eben schon angesprochen, wo bei der Initiative Musik drauf geachtet wird. Aber an welchen Stellschrauben müssen Sie denn selbst vielleicht noch ein bisschen drehen?
Also ich glaube, wir müssen dann auch in unserer Kommunikation offener werden. Also es gibt natürlich Ebenen, wie die Besetzung von Jurys, wie schon gesagt, die Besetzung unserer Belegschaft, unsere Aufsichtsräte etc., die wir sozusagen klarer in der Hand haben. Aber wenn wir Fördergelder austeilen und jetzt zum Beispiel Clubs fördern und denen sagen, also wie wir das jetzt zum ersten Mal letztes Jahr gemacht haben mit der Diversitätsquote, die bei 30% erstmal angesetzt ist, nicht nur für Flinter, sondern auch für andere Gruppen insgesamt, da ist dann natürlich, geben wir sozusagen das die Aufgabe in eine andere Hand. Also dann wird das sozusagen weitergereicht. Und das haben wir dann nicht mehr direkt in der Hand. Und da sind sozusagen die Schrauben, an denen wir drehen müssen, dass wir unsere Antragstellenden, die KünstlerInnen, die Clubs etc. dahingehend auch sensibilisieren und sie sich natürlich dann auch ermutigt fühlen und bestärkt darin, sich zu bewerben bei uns. Also wir wollen natürlich auch, dass Flinter sich bewerben. Wir wollen, dass Flinter MusikerInnen wissen, dass wir diese Quoten umsetzen wollen und auch in der KünstlerInnenförderung zum Beispiel bis 2029 die 50% erreichen wollen. Weil gerade ist das ziemlich deckungsgleich, die Anzahl von Flinter, die sich bewerben, zu denen, die wir dann auch tatsächlich fördern. Also liegt ungefähr bei 30%. Und wir wollen natürlich, dass sich mehr bewerben, damit wir mehr fördern können. Also hier auch der Aufruf an dieser Stelle, dass wir euch wirklich auch fördern wollen und dass ihr euch gerne bei uns bewerben könnt.
Also die Initiative Musik möchte also gerne viele Flinter-Personen fördern. Das ist jetzt deutlich geworden. Was ich mich da aber gefragt habe, ist, woran liegt es denn, dass sich Flinter-Personen weniger für Förderung bewerben?
Gute Frage. Also ich bin nicht auf seitens der MusikerInnen, aber ja, vielleicht fängt es auch schon niederschwelliger an. Also unsere Förderung, wir machen zwar Nachwuchsförderung, aber es muss schon ein gewisser Grad der Professionalisierung da sein. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es an der Hürde davor sozusagen scheitert, an den Stellen, wo unsere Förderung nicht greift, wo zum Beispiel Landesförderungen eher da sind und agieren. Und vielleicht sogar noch früher, also Musikbildung beziehungsweise Zugang zu Musikbildung. Und damit meine ich jetzt nicht nur klassische Musikschulen oder Universität, sondern wie auch immer du ein Instrument lernst. Und damit meine ich auch technologische Instrumente, wie jetzt zum Beispiel Ableton etc., was man zum Produzieren braucht. Also wer hat da Zugänge dazu, wenn du ganz viele Produzenten hast, also diesmal nicht gegendert, ganz viele Produzenten hast, und du dir eine Mentorin suchen willst und du siehst, dass es sehr männlich dominiert ist, dann fühlst du dich wahrscheinlich nicht repräsentiert. Dann fragst du dich eventuell, ob du eine Chance hast. Dann kommst du eigentlich gar nicht so weit, um bei uns eine Förderung zu stellen. Also ich glaube, da müssen wir auch früher ansetzen. Und da greifen dann unsere Partnerorganisationen.
Apropos Produzentinnen. Wenn man sich da die Zahlen anschaut, dann ist man auch etwas erschrocken, wie ich feststellen musste. Zumindest ging es mir so. Eine interne Analyse von Sony hat nämlich ergeben, dass in den Top 100 Singlecharts in Deutschland weniger als 2% der beteiligten ProduzentInnen Flinterpersonen sind. Weshalb von Sony Music und Music Women Germany zum Beispiel auch der Female Producer Prize ins Leben gerufen wurde. Ein Preis, der das Bewusstsein dafür schärfen soll, mehr Vorbilder für angehende ProduzentInnen zu schaffen. Nun setzt sich die Initiative Musik also auf verschiedenen Ebenen für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität ein, intern und auch in ihren Förderprogrammen. Und das auch nicht erst seit gestern. Was allerdings noch gar nicht so lange her ist, ist, dass die Initiative Musik sich der Keychange-Bewegung angeschlossen hat und sich der Pledge verpflichtet hat. Die Keychange-Pledge, eine Absichtserklärung für Festivals, Musikorganisationen und Unternehmen, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu erreichen. Warum aber jetzt erst oder überhaupt, wenn es eh schon lange Thema ist?
Es ist irgendwie nicht erst letzten Dezember vom Himmel geschneit, dass wir das machen und auch als wir die Absichtserklärungen, also die Keychange Pledges, die wir dann unterzeichnet haben, zusammengestellt haben, haben wir auch festgestellt, dass wir vieles davon, dass wir da entweder schon auf einem guten Weg sind oder tatsächlich auch schon die Quote erreicht haben. Es geht darum, das festzuhalten, so ein bisschen auch für die Nachwelt, denke ich, und uns da auch an die Nase packen zu können und uns da auch ein Ziel zu setzen. Also wir wollen jetzt auch nicht stagnieren, wir wollen uns natürlich auch verbessern, weil es gibt natürlich auch noch Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Diesen Einfluss, den wir haben, eben als die zentrale Bundesfördereinrichtung, den wollen wir nicht unterschätzen. Und ich glaube, sich da auch einem Netzwerk anzuschließen, was so groß und wirkungsmächtig ist wie Keychange, ist da nicht verkehrt, um da auch nochmal ein bisschen in die Gänge zu kommen, um das ganz salopp zu sagen.
Keychange hat erst vor kurzem den Pledge Action Plan präsentiert und damit auch die nächsten Schritte, um ihr Ziel, eine weltweite Genderbalance in der Musikindustrie zu schaffen. Dazu gehören unter anderem 4 Punkte. Dabei geht es zum Beispiel auch darum, neue Maßnahmen in die Tat umzusetzen, die Frauen und Geschlechterminderheiten vertreten. Heißt, wenn Pledges, also Absichtserklärungen, erstellt werden und die Fortschritte dabei beobachtet werden, muss auch sichergestellt werden, dass von den betroffenen Menschen auch der direkte Input kommt und sie dabei repräsentiert sind. Es geht aber auch darum, die Musikindustrie zu ermutigen, proaktiv detaillierte, zeitorientierte Verpflichtungen einzugehen, um sich selbst Ziele zu setzen, nach denen dann auch gehandelt wird. Und außerdem geht es auch darum, zuletzt, wie Keychange selbst neue Leitlinien, bewährte Verfahren und Überwachungshilfen für die einzelnen Unterzeichner entwickeln kann. Als die Initiative Musik beigetreten ist, hieß es in einem offiziellen Statement dazu, dass sie es als bundesweite Fördereinrichtung für Popularmusik und Jazz als ihre Verantwortung betrachten, sich aktiv für gerechtere Bedingungen für Musikschaffende und die Kreativbranche einzusetzen. Soweit, so gut. Gerecht ist aber ein relativ großer Begriff. Was bedeuten denn gerechte Strukturen in der Musikbranche?
Gerecht bedeutet in unserem Verständnis, also sicherlich in meinem, dass die Leute, also MusikerInnen, FlintermusikerInnen konkret in diesem Fall, wissen, dass sie sich bewerben können, die Chance haben, sich zu bewerben aufgrund ihres Talents, dass wir Jurys haben, die dieses Talent auch erkennen und für diese MusikerInnen auch abstimmen, also dass die dahingehend auch sensibilisiert sind. Und dass sie dann weitergehend FlinterMusikerInnen auch auf den Bühnen diese Wertschätzung auch wiedergespiegelt bekommen. Also dass wir sie fördern, nicht nur durch unsere klassischen Förderungen, sondern dass sie dann auch in der freien Wildnis sozusagen, also dann, wenn sie wirklich tatsächlich auf den Bühnen stehen, auch wieder diese Wertschätzung erfahren, die wir versuchen, durch unsere Förderungen dann festzustellen. Also wir wollen eigentlich, ja, gleiche Behandlung, also für alle MusikerInnen. Und wir wollen, dass diese MusikerInnen gut behandelt werden und dass alle MusikerInnen bezahlt werden und dass alle MusikerInnen, egal welches Geschlecht sie haben, wie sie sich fühlen, nicht zweimal überlegen, ob sie diese Förderung stellen können, ob das ein Hindernis ist und dann auch in einer Musikbranche sich wiederfinden, wo sie sich nicht verstecken müssen oder wo sie sich dann halt auch nicht benachteiligt fühlen, beziehungsweise tatsächlich dann auch benachteiligt werden. Das wäre für mich eine gerechte Musikbranche und gerechte Strukturen. in einer sehr utopischen Welt vielleicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die irgendwann erreichen, diesen Stand.
Man kann also festhalten, dass Christelle zuversichtlich ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass gerechte Strukturen und Bedingungen in der Musikbranche herrschen.
Also ich glaube, wir müssen festhalten an der Hoffnung, wie cheesy das jetzt auch klingt, aber es wird sich nichts verändern, wenn wir aufgeben. Und das gilt auch für Geschlechtergerechtigkeit und natürlich auch für andere Ungleichheiten, Diskriminierungsformen etc. Also ich glaube, da zu sagen, ja, wir schaffen das, wir müssen das einfach nur machen und uns nicht zurückzulehnen und zu sagen, okay, wir haben jetzt keinen Einfluss darauf, wer sich bei uns bewirbt, sondern dann umzudrehen und sagen, okay, was können wir ändern, indem wir gezielte Gruppen ansprechen, indem wir unseren Verteiler anschauen, indem wir mehr nach außen wirken und in Podcasts wie diesem sprechen und sagen, bitte, bitte bewerbt euch bei uns. Wir wollen euch wirklich, wirklich gerne fördern. Das brauchen wir. Und diese, glaube ich, Positivität und diese Zuversicht brauchen wir, brauchen andere Organisationen auch, dass wir das schaffen. Sonst kommen wir nicht voran. Und deswegen bin ich tatsächlich guter Dinge, dass wir alles, was wir uns da aufgeschrieben haben, bis 2029 schaffen.
Man kann also festhalten, dass Christelle zuversichtlich ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass gerechte Strukturen und Bedingungen in der Musikbranche herrschen. Und der Keychange-Beitritt so einer großen Fördereinrichtung wie der Initiative Musik macht im besten Fall auch andere Unternehmen neugierig auf das, was das konkret bedeutet.
Wir haben gesehen, dass unser Beitritt zu Keychange zum Beispiel, dass dann auch das Music Board Berlin zum Beispiel an uns herangetreten ist und gefragt haben, hey, können wir mal in eure Absichtserklärung schauen, um da zu sehen, wie man das als Fördereinrichtung umsetzen könnte. Also wir sehen da auch, dass diese öffentlichkeitswirksameren Maßnahmen auch Früchte tragen, indem wir dann auch anderen Fördereinrichtungen, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir ihnen geholfen haben, weil die haben da sicher auch schon sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Und waren da natürlich auch schon sehr weit unabhängig davon, dass wir da unterzeichnet haben. Aber es hilft natürlich, wenn du was zu vergleichen hast.
Und diese Neugier ist ja vielleicht auch der erste Schritt, weiter in diese Richtung zu gehen. Und damit nähern wir uns nun langsam auch dem Ende dieser Folge und dieses kleinen Einblicks zum Internationalen Frauentag oder auch Feministischen Kampftag. Natürlich ist das Thema noch viel größer, deshalb werden wir auch in Zukunft immer mal wieder schauen, was es denn Neues in Sachen Gleichberechtigung und Diversität in der Musikbranche gibt. Vergesst nicht, Ruhestörungen zu abonnieren, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen bekommen möchtet. Mein Name ist Liz Remter. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.